Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir einfach gemeinsam vor Gottes Thron kommen können. Und es ist doch so, wenn Gott nicht hier ist, wenn sein Geist nicht hier ist, dann ist alles vergebens. So, dann brauchen wir uns hier auch nicht treffen. So. Und das ist so mein Herz auch für heute Morgen. Das Thema lautet Leben mit dem Heiligen Geist. Und das Unterthema Fülle deinen Tank regelmäßig. Und ich habe das einfach so auf dem Herzen, dass wir heute Morgen uns wirklich Gott nochmal ganz neu hingeben. Egal wo du stehst, wie lange du mit Gott schon unterwegs bist, was du auch immer schon mit ihm erlebt hast, will ich dich ermutigen, mach dein Herz auf und empfang heute Morgen von Gott. Lass uns in den Vers gehen, der Grundlage ist für die Predigt. Ihr dürft, wenn ihr eure Bibel dabei habt, gerne aufschlagen im Psalm 1. Da lesen wir, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich mit Spöttern nicht abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Und ich möchte mit einer steilen Aussage heute Morgen starten. Ich glaube, du wirst nur ein erfülltes Leben und vor allem auch ein erfülltes geistliches Leben haben und sein wie ein Baum, wie wir hier lesen, der am Flussufer wurzelt und grüne Blätter trägt. Du wirst es nur sein, wenn du Beziehungen mit dem Heiligen Geist lebst und wenn du dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum schaffst, weil deine Beziehung zum Heiligen Geist ist ausschlaggebend. Ohne den Geist Gottes werden wir das Wesen Gottes, wie Gott ist, niemals ganz verstehen. Das können wir aus eigenem Verstand nicht ergreifen. Er ist es, durch den wir Kraft empfangen. Er ist es, durch den wir unseren Tank, wie das Thema auch heißt, auffüllen können. Er ist es, der uns offenbart, wie Gott wirklich ist. Und er ist es auch, der uns zum Dienst ausrüstet. So, du kannst dich heute Morgen entspannen, wenn es dir darum geht, Reich Gottes zu bauen, dann kannst du dich entspannen, weil der Geist Gottes rüstet dich dazu aus. Er hat dir Gaben und Talente gegeben, aber er wird dich dazu ausrüsten und dich dazu befähigen zum Dienst. Er wird dich dazu befähigen, ein Zeugnis zu sein. So ist es, der Ursprung ist der Geist Gottes. So, wenn wir das Leben nicht, die Beziehung nicht mit dem Geist Gottes führen, dann haben wir es einfach ultra mühsam. Und dann wissen wir vielleicht auch nicht, wer unsere Kraftquelle ist und von wo unsere Kraft kommt. Die Frage ist, wer ist dieser Geist Gottes wirklich? Und wie kann ich mit ihm leben? Weil ich glaube, manchmal haben wir nicht dieses große, ganze Verständnis von dem, wer Geist Gottes ist. Und ich glaube auch, wir können das vielleicht auch manchmal nicht so ganz im Ganzen erahnen. Aber ich will das heute Morgen versuchen, dass wir da reingehen. Wer ist der Geist Gottes wirklich? Und wir sind ja eine Pfingstgemeinde, so ihr wisst, die meisten von euch wissen es, um das Ereignis am Pfingsten, das Ausgießen des Heiligen Geistes. Und wenn wir dann im Neuen Testament weiterlesen, nachdem das geschehen ist, dann lesen wir sehr viel über den Heiligen Geist, über sein Wirken und auch über seine Persönlichkeit. Beispielsweise lesen wir auch im Neuen Testament, du kannst den Geist Gottes auch betrüben. So, da ist was dahinter, so, da steckt eine Beziehung. So, weil wenn du nicht Beziehung zu jemandem hast, dann kannst du ihn auch nicht betrüben. Und das will ich dir mal so an einem Beispiel erklären. Wenn ich die ganze Zeit sage, hey Boas, Bro, komm doch mal zu mir nach Weil. Und ich lade ihn ein und er kommt zu mir und er setzt sich aufs Sofa und ich bin die ganze Zeit nur an meinem Handy oder mache andere Sachen. Und das nächste Mal lade ich ihn ein, dann mache ich ihm noch nicht mal die Tür auf. Ja, dann wird er sich auch denken, ja gut, das nächste Mal komme ich halt auch nicht mehr. Und so ist es auch mit dem Geist Gottes. Wenn wir mit einem ehrlichen Herzen kommen und den Geist Gottes einladen, dann wird er kommen. Wenn wir aber sagen, ja Geist Gottes, komm und wir meinen es gar nicht ernst, dann können wir den Geist Gottes betrüben. Und dann dürfen wir Buße tun und umkehren und sagen, Geist Gottes, vergib mir und ich möchte deine Kraft und deine Macht wirklich erleben in meinem Leben. Yes, aber lasst uns doch mal auf den Begriff Geist schauen. Der Begriff Geist kommt aus dem Hebräischen Ruach oder auch Griechisch Pneuma und bedeutet auch, also Geist natürlich, aber auch Wind oder Atem und kommt als Geist Gottes, also Heiliger Geist, nicht nur im Neuen Testament vor, sondern auch schon im Alten Testament. Und bereits im zweiten Vers der Bibel begegnen wir dem Ruach Gottes. also dem Geist Gottes. Und das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 2, da heißt es, die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Wenn wir uns dann noch Hiob 33, Vers 4 anschauen, dann sehen wir, Gottes Geist nahm nicht nur aktiv an der Schöpfung dieser Welt teil, sondern auch an der Erschaffung des Lebens. Und zwar lesen wir hier, das war ein Freund von Hiob, der gesagt hat, denn der Geist Gottes hat mich erschaffen. Und jetzt kommt das Spannende, ihr wisst noch, was ich gesagt habe, Ruach bedeutet Atem und auch Wind. Und dann lesen wir, denn der Geist Gottes hat mich geschaffen, der Atem des Allmächtigen gibt mir Leben. Und das ist für das Verständnis des Heiligen Geistes so wichtig, denn der Heilige Geist, der später im Neuen Testament auch beispielsweise die Gaben des Geistes gibt und der die Frucht des Geistes hervorbringt, ist derselbe Heilige Geist wie den wir im Alten Testament hier schon begegnen und der das Leben schenkt. So dieses Verständnis ist enorm wichtig, dass wir den Heiligen Geist mehr in seiner Fülle erkennen. Okay, wenn wir im Alten Testament weiterschauen, dann lesen oder dann sehen wir, dass das Wort Ruach circa 380 Mal vorkommt. Und wenn das Wort im Alten Testament vorkommt und vom Geist Gottes, also dem Heiligen Geist, die Rede ist, wird deutlich, dass die meisten Wirkungsweisen des Heiligen Geistes mit der Leitung des Volkes Gottes zu tun hatten. Also der Heilige Geist war im Alten Testament auch schon da. So, wenn du gedacht hast bisher, den Heiligen Geist gibt es erst seit dem Neuen Testament, dann muss ich dir heute sagen, es ist nicht so, den Heiligen Geist gibt es schon im Alten Testament. Aber den Unterschied werden wir gleich sehen. Im Alten Testament war der Heilige Geist viel da für Weisheit, Einsicht und Führung, für Könige und Propheten und so weiter. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht, ihr könnt es gerne zu Hause auch nochmal weiter nachlesen und andere Stellen raussuchen. Wir haben einmal die Salbung Sauls zum König. Und da lesen wir in 1. Samuel 10, Vers 16, da heißt es, zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn, also der Heilige Geist, mit Macht über dich kommen und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden. Du wirst den anderen in einen anderen Menschen verwandelt. So, hier sehen wir, was der Geist Gottes tut. Er schenkt Saul die Weisheit und auch die Kraft, ein Leben zu führen, das du als König sozusagen brauchst. Und als anderes Beispiel habe ich euch die Salbung von David zum König mitgebracht. Das lesen wir ein paar Kapitel später in 1. Samuel 16, Vers 13. Und da heißt es, und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. So, wir sehen hier also, der Heilige Geist wurde bestimmten Personen gegeben, um einen Dienst auszuführen. So, der Geist Gottes wurde in dem Fall Königen und Propheten gegeben, dass sie das Volk Gottes leiten und führen können. Und wir sehen aber auch im Alten Testament noch andere Wirkungsweisen des Heiligen Geistes. Und das fand ich so spannend. Wir hatten ja unsere Fasten- und Gebetstage schon einige Zeit her im Februar. Und da hatten wir dieses Thema auch die Stiftshütte und das Heiligtum Gottes. Und es ist so interessant, wenn du im Alten Testament das liest, da schenkt der Geist Gottes handwerkliche Fertigkeit, um die Stiftshütte, das Heiligtum Gottes zu erbauen. Und dann war ich so, oha, das ist wirklich krass. Also Kunsthandwerker für den Bau der Stiftshütte, und das lesen wir in 2. Mose 31, Vers 1 bis 3. Da heißt es, der Herr sprach weiter zu Mose. Ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda auserwählt. Und jetzt kommst, ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Und wenn wir das betrachten im Großen und Ganzen, dass der Geist Gottes von Anfang an da war, also dass die Dreieinigkeit von Anfang an da ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wenn wir das betrachten, dass das von Anfang an gegeben war und auch der Heilige Geist Teil der Schöpfung ist, dann sehen wir das Grundanliegen Gottes und seines Geistes. Und das ist Leben schaffen, fördern und aufblühen lassen. Der matchentscheidende Unterschied aber zum Neuen Testament ist jedoch, dass der Geist Gottes im Alten Testament meist nur auserwählten Persönlichkeiten und zu einem bestimmten Zweck gegeben wurde. Also wir sehen im Alten Testament viel, dass eben Könige und Propheten mit dem Geist Gottes erfüllt wurden oder beispielsweise auch Leute, die zum Bau für die Stiftshütte angedacht waren. Und nicht jeder konnte zu Zeiten des Alten Testaments in die Gegenwart Gottes kommen. Die Menschen hatten nicht diesen direkten Zugang zu Gott, den wir heute haben. Und wir wissen auch, Sündenvergebung nur durch Opferdarbringung. Und das ist der größte Unterschied zu dem, was wir zum Neuen Testament dann lesen. Und wenn wir dann ins Neue Testament gehen, was dann geschieht ist, Gott nimmt sich vor, einen neuen Bund zu schaffen. So Gott möchte was Neues schaffen und er sendet seinen Sohn Jesus in diese Welt. Und wir wissen es alle, Jesus wächst auf und wir lesen viel über die Geburt von Jesus und darüber, wie das alles begonnen hat. Und dann hören wir aber relativ lang nichts. Und erst als Jesus älter war, so das könnt ihr gerne nachlesen im Neuen Testament, ihr könnt mal schauen, es gibt noch die eine Stelle, wo Jesus in den Tempel geht und seine Eltern verlässt und die Eltern so: Sohn, was machst du? Kannst nicht einfach wegrennen und uns nichts sagen, so. Aber dann lesen wir ganz lange nichts über Jesus. Und Jesus wächst in dieser Zeit auf und ich glaube auch, das ist für uns manchmal so dieses Verständnis, Jesus hatte auch diese Zeit gebraucht, um erwachsen zu werden, so. Er hat dieses Leben durchlebt, das du und ich durchlebt haben. So, er hat diese Zeiten durchlebt. Der Unterschied, Jesus war frei von jeglicher Sünde. Aber Jesus hat es durchlebt. So, er versteht deine Situation, wo du vielleicht gerade auch drin bist. Und da will ich dir Mut machen. Jesus weiß, wie es dir geht. Okay, und wir wissen es dann, es geht so weiter. Und Jesus mit circa 30 Jahren kommt Jesus zum Johannes, dem Täufer, und lässt sich taufen. Und dann geschieht was ganz Besonderes, weil wenn wir so denken, okay, Jesus ist ja Gott. Und dann lesen wir Folgendes. In Johannes 14, Vers 25 plus 26, Matthäus 3, Vers 16 bis 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe da, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das Interessante ist, nach dieser Begegnung und nachdem der Geist Gottes auf Jesus hinabkam, beginnt die Zeit des Wirken Jesu. Danach fangen diese Wunder und diese Heilungen an. Und es war für mich voll so, wow, es ist so krass, weil Jesus ist Gott. Und trotzdem hat er diesen Moment, wo der Geist Gottes auf ihn kommt und wo der Geist Gottes ihn mit Kraft und Macht und Autorität ausstattet. Und deswegen dieses Verständnis der Dreieinigkeit, das ist so, wenn wir da reingehen, das macht so viel Sinn. Und ich glaube, das ist auch das, was uns Gott heute Morgen offenbaren will. Wir brauchen diese Dreieinigkeit. So, du kannst nicht nur mit Jesus leben, du kannst nicht nur mit dem Vater im Himmel leben, so, sondern du brauchst auch den Heiligen Geist, der dich stärkt und der dir die Kraft gibt, in deinem Alltag zu leben. Und das hat mich total ermutigt. Und wir wissen dann, wie es weitergeht. Jesus wird getauft, es passieren viele Zeichen und Wunder. Die Bibel ist voll davon. Und bevor Jesus aber stirbt, sagt er Folgendes. In Johannes 14, Vers 25 plus 26 lesen wir: Ich sage euch all diese Dinge jetzt, solange ich noch bei euch bin. Doch wenn der Vater den Ratgeber als mein Stellvertreter schickt, und dann sagt er, und damit meine ich den Heiligen Geist, das habe ich nicht eingefügt, das steht so im Wort Gottes. So, Jesus sagt, wenn ich nicht mehr hier bin, dann wird jemand kommen, der mein Stellvertreter ist. Und das ist der Heilige Geist. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann passiert es, Jesus wird verhaftet, wird gekreuzigt, geht ans Kreuz. Und das ist doch der Punkt, der in unserem Leben einen Unterschied macht. Jesus vergießt sein Blut für dich und mich. Er wäscht deine Schuld und meine Schuld rein. Und er eröffnet dir den Weg zum Vater. Und er macht es möglich, dass du und ich den Heiligen Geist empfangen können. Dass wir mit dem Geist Gottes leben können. Das war vorher nicht so einfach möglich. Vorher waren die Menschen nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, wie wir es im Neuen Testament lesen. Für gewisse Personen und gewisse Situationen ja, aber nicht alle, nicht das Volk Gottes. So, wenn du dein Herz öffnest, wenn du sagst, Jesus, ich nehme das Werk, was du da am Kreuz für mich getan hast, die Schuld, die du für mich am Kreuz getragen hast, wenn du sagst, ich nehme das an, dann möchte dir Jesus auch den Heiligen Geist geben. Und dann möchte er dich taufen im Heiligen Geist. Und das nicht einfach nur so, sondern dass du dann in Kraft und Autorität deinen Dienst wahrnehmen kannst, den du im Reich Gottes tun darfst. Und dann lesen wir Pfingsten, deswegen sind wir auch eine Pfingstgemeinde, weil wir in der Kraft des Geistes leben wollen und weil wir das glauben, dass es heute auch noch so ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Am Pfingsttag waren alle versammelt, also alle Gläubigen, alle, die gesagt haben, ich glaube diesem Jesus, ich glaube diesem Jesus, der da ans Kreuz gegangen ist für mich und der da ans Kreuz genagelt wurde. Diese Leute haben sich versammelt und haben gewartet. So, das war auch was, was Jesus vorher verheißen hat, dass sie darauf warten sollen, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Also alle Gläubigen waren versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Und das finde ich so spannend, weil das wieder dieses, was ich vorhin gesagt habe, Ruach bedeutet Wind, Atem. Hier sehen wir es wieder. Der Geist Gottes kommt als Sturm, so wie als Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms lesen wir hier. Und es steht dann, und er erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Und dann heißt es, dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Also nicht nur ein paar, sondern alle, die dort waren. Alle, die gesagt haben, Jesus, ich glaub dir und ich nehme dieses Erlösungswerk an. Alle, die dort waren, wurden mit dem Geist Gottes erfüllt. Nicht nur noch die Leiter, nicht nur noch die Pastoren oder die Könige, sondern alle, die dort waren, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und das Spannende hier an dieser Stelle ist, diese Sprachen sind irdische fremde Sprachen gewesen, teilweise. Weil wir lesen später, das könnt ihr gerne zu Hause nachlesen, wir lesen später, Menschen aus anderen Provinzen, die die Sprache nicht sprachen, haben gehört, wie sie nach der Erfüllung des Geistes in ihrer Sprache Gott loben hörten. Und das ist das, was der Geist Gottes hier bewirkt hat. Er hat sie schon ausgerüstet zum Dienst. So, sie haben in fremden Sprachen gesprochen und die Menschen, die sie nicht verstanden haben, haben sie in ihrer eigenen Sprache sprechen hören und Gott loben und anbeten. Und das finde ich so stark, weil wir da wieder sehen, der Heilige Geist bewirkt es in dir und mir. Und du musst dich nur hingeben. Du musst nur ein Herz haben, das offen ist, um den Geist Gottes zu empfangen. Wenn wir dieses gesamte Bild des Geistes Gottes sehen, erkennen wir, der Heilige Geist ist nicht nur irgendein Gefühl oder irgendeine mystische Kraft. Es ist nicht einfach nur irgendeine Kraft, die hier irgendwo rumschwebt und die dann mal so ab und zu mal so hinunterkommt. Nein, wenn wir das Bild sehen vom Alten Testament und auch, dass der Geist Gottes Leben geschaffen hat, dann sehen wir, er ist derjenige, der Leben schenkt, der Dinge aufblühen lässt, der Neues schafft und der auch ausrüstet zum Dienst. Und wie wir es auch vorher gelesen haben, er ist der Stellvertreter Jesu und er möchte in dein Leben kommen. Wenn du Jesus nachfolgst und wenn du sagst, Jesus, ich glaube das, was im Wort steht, ich glaube das, was du am Kreuz getan hast. Wenn du das glaubst und ihn als deinen Erlöser angenommen hast, dann will der Heilige Geist als Stellvertreter Jesu in dein Leben kommen. Und das ist auch noch heute so. Das gilt heute für dich und für mich. Das ist das, was Gott uns verheißen hat. Und das ist das, was der Heilige Geist in dir und in mir bewegen möchte. Und deshalb, ich möchte dich wirklich, wirklich ermutigen. Öffne dich dem Heiligen Geist. Öffne dich dem Wirken des Heiligen Geistes. Und bitte, leg alle Erfahrungen und Vorstellungen, die du vielleicht gemacht hast, auch in negativer Hinsicht vielleicht, leg das ab. Und auch alle Vorstellungen, die du vielleicht hast vom Heiligen Geist, dass es eine mystische Kraft sei oder keine Ahnung was, leg das ab und sag, Gott, ich gebe dir mein Herz hin und ich möchte verstehen, wer der Heilige Geist ist und ich möchte im Geist getauft werden. Und so möchte ich dich wirklich ermutigen, wenn du nicht im Geist getauft bist, dann streck dich danach aus, dann öffne dein Herz und streck dich nach dem Geist Gottes aus. Lade ihn ein in dein Leben und lerne ihn immer besser kennen, weil der Heilige Geist hat eine Persönlichkeit. Der Heilige Geist möchte Beziehung mit dir und mir. Und Beziehung bedeutet Gespräch, Beziehung bedeutet Kommunikation. Beziehung bedeutet, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass er sich wohlfühlt in unserem Körper. Und dass wir den Geist Gottes eben nicht betrüben mit irgendwelchen Vorstellungen, die wir vielleicht haben oder Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dann lass ihn deine Kraftquelle sein. Und das ist auch das Thema von heute Morgen. Wenn du das verstehst, was der Geist Gottes getan hat, wer er ist und dass er auch Ursprung des Lebens ist, dann weißt du auch, dass der Heilige Geist deine Kraftquelle ist. Und dann weißt du auch, dass wenn dein Tank leer ist, wenn du ausgelaugt bist, dass du zum Geist Gottes kommen darfst und dass du sagen darfst, Geist Gottes, füll du mich mit neuer Kraft. Wir sehen das so oft. Er hat im Alten Testament die Leute dazu befähigt. Er hat ihnen neue Kraft gegeben, wenn sie ausgelaugt waren. Und wir sehen es auch im Neuen Testament, dass der Heilige Geist Kraft schenkt und unseren Tank auffüllt. Und das ist auch das Thema heute Morgen. Und ich habe euch 5 Tipps mitgebracht, wie ich dem Heiligen Geist in meinem Leben Raum geben kann und wie ich auch immer wieder zu dem Punkt kommen kann und wirklich meinen Tank auffüllen und mich am Wasser verpflanzen, wie den Text, den wir vorgelesen haben, da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen, dass das dann bedeutet, ich verpflanze mich, meine Wurzeln am Flussufer. So meine Wurzeln ragen ans Wasser, dort, wo es feucht ist und dort, wo der Heilige Geist ist. Okay, 5 Tipps. Der erste Tipp, suche dir einen Ort der Ruhe. Wir sehen es immer wieder im Neuen Testament, dass sogar Jesus, der Sohn Gottes, sich Zeiten der Ruhe genommen hat. Und ich habe es heute Morgen erst in meiner Andacht gelesen und habe gedacht, das passt ja super. Als Jesus weggeht und sich zurückzieht auf den Berg und seine Jünger schon mal irgendwie dann unten am Ufer noch sind und dann wird es dunkel und dann sagen sie, ach, dann fahren wir halt ohne Jesus. Und dann fahren sie über den Berg. Ja, und wieso war das so? Weil Jesus gesagt hat, er braucht diese Ruhe, er braucht diese Fokussierung und er braucht diesen Austausch mit Gott. Deswegen erstens, suche dir einen Ort der Ruhe. Dann zweitens, heilige den Sabbat. Das ist was in unserer Gesellschaft sehr herausfordernd ist. Weil wir immer beschäftigt sind, weil wir immer irgendwas haben. Es gibt immer was zu tun und du kannst auch immer irgendwas machen. Und ich will dich ermutigen, nimm dir wirklich einen Tag in dieser Woche, am besten den Sonntag, wenn es bei dir nicht geht, weil du vielleicht Schicht arbeitest oder keine Ahnung was, dann nimm dir einen anderen Tag und heilige diesen Sabbat und wirklich mach dein Herz frei und sag Gott, ich möchte dich erleben, ich möchte dir begegnen und ich möchte auch innerlich zur Ruhe kommen von dem Stress und von den Sorgen des Alltags. Okay. Drittens, lies im Wort Gottes. Das ist das, was Thomas auch letzte Woche gepredigt hat, den besten Treibstoff. Unser Wort Gottes, das, was wir hier lesen, das ist das inspirierende Wort Gottes. Wir glauben, dass es vom Heiligen Geist inspiriert ist und dass alles, was da drin steht, wahr ist und wahrhaftig ist. Und deswegen ist es auch der beste Treibstoff in deinem Leben. Deswegen, wenn du nicht mehr kannst, wenn du am Ende bist, in Wüstenzeiten, dann lies im Wort Gottes, mach es zu deiner Priorität. Und ich finde es so spannend, ich gehe jetzt nicht auf den Vers ein, ich lese es jetzt nicht vor, aber ich erzähle es euch kurz. Jesus, als er versucht wurde von Satan in der Wüste, wisst ihr, was dort passiert? Satan gebraucht das Wort Gottes. So Satan sagt Jesus, im Wort Gottes steht. Und was ich so stark fand, Jesus, Sohn Gottes, erkannte das Wort, er antwortet mit dem Wort Gottes, weil er weiß, darin ist meine Identität. Und deswegen ermutige ich dich, wenn du das Wort Gottes kennst, Satan wird manchmal versuchen, dich mit Worten aus der Bibel das zu verdrehen und dir das einzuflößen, dass du sagst, ja, das steht doch im Wort Gottes, das habe ich geglaubt. Und dann will ich dich ermutigen, wirklich kenn die Schrift, kenn das Wort Gottes und sag, nein, in der Schrift heißt es auch, sollst deinen Herrn lieben und dich nicht vor jemand anderem beugen und niederknien. Und so will ich dich ermutigen, lies im Wort Gottes, fang an, es zu lieben und es zu lesen. Okay, 4. Punkt, mache Lobpreis und anbete. Ich hatte in meinem Studium hatte ich eine Prüfung, die war ziemlich heftig. Also viele Prüfungen waren ziemlich heftig, aber die war am heftigsten. Und ich glaube, es war sogar Buchhaltung und Steuerlehre oder so. Also sehr trocken, aber auch gut, wenn man es drauf hat. Auf jeden Fall, ich habe viel gelernt. Ich habe so viel gelernt und ich weiß noch, dass der Dozent vorher zu mir gesagt hat, wir saßen da so in dem Raum und der Dozent hat auf 4, 5 Schüler gezeigt und hat gesagt, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht, du fliegst durch die Prüfung, du und du auch. So, dann bist du so da und du fängst an, so vielleicht auch diese Worte, die da ausgesprochen würden, geworden sind, fängst du an, als deine, als wahr zu nehmen. So, du fängst es an, vielleicht auch ein Stück weit zu glauben. Und ich weiß, ich habe so viel gelernt und ich bin abends nach Hause gegangen vor der Prüfung und ich war in meiner Wohnung und es war so eine Atmosphäre des Versagens da. Ich habe geheult, weil ich habe es nicht ausgehalten. Es war so eine Atmosphäre des Versagens da, der Niedergeschlagenheit und eine Atmosphäre der, ja, du schaffst es ja eh nicht, der Dozent hat es ja eh schon prophezeit, dass du es nicht schaffst. Und diese Niedergeschlagenheit war so heftig, ich habe dann noch mit Luisa telefoniert und sie hat mich ermutigt, komm, nimm doch deine Gitarre, geh ins Gebet. Und dann haben wir aufgelegt und ich habe das später auch gemacht und ich habe angefangen, Lobpreis zu machen und wirklich mit dem ersten Schlag mit meiner Gitarre, als ich meinen Fokus weggenommen habe von dieser Versagensangst, von diesem Verzweifeltsein, von dieser Atmosphäre und meinen Fokus gerichtet habe auf den Geist Gottes, auf Gott, auf Jesus, da hat sich die Atmosphäre auf einmal verändert. Und ich durfte erleben, wie der Geist Gottes mir Identität gibt, wie er mir Zuspruch gibt. Und das ist das, was der Geist Gottes tun möchte. In Zeiten, wo du Wüstenzeiten hast, wo du herausgefordert bist, der Geist Gottes möchte dir neue Kraft schenken. Und er ist es auch, der Leben hineinbringt. So, ich war voll neu motiviert. Und er hat Leben in mein Herz reingesprochen. Und ich war motiviert für die Prüfung, habe gesagt, nein, ich glaube nicht das, was über mich ausgesprochen wurde, sondern ich werde eine gute Prüfung schreiben. Ich habe, glaube ich, am Ende sogar als Klassenbester mit 1,4 diese Prüfung bestanden. So, der Geist Gottes tut es. Und wieso ich euch das jetzt auch erzähle, ist nicht, damit ich euch zeigen will, wie toll das vielleicht in der Situation jetzt für mich war. Nein, der Geist Gottes hat es dann auch gebraucht für andere Menschen. Nämlich 2 Tage später hatten wir nochmal eine Prüfung. Wir haben immer 2 Wochen Blöcke gehabt und dort immer mehrere Prüfungen. Und ich habe mit 2 Kommilitoninnen gelernt abends und wir waren um 10, 10:30 noch in der Uni, haben gelernt. Und dann sehe ich so, die hat echt Schiss. Die hat wirklich Angst vor morgen. Ich konnte mich voll in sie reinversetzen, weil ich habe das ja ein paar Tage vorher auch gehabt. Und dann habe ich gemerkt, wie der Geist Gottes mir sagt, geh hin und sag, bete für sie. Frag, ob du für sie beten kannst. Und sie wusste, dass ich Christ bin, sie wusste, dass ich Jesus nachfolge und dass ich das wirklich lebe. So, ich musste gar nicht mehr viel erklären. Ich habe ihr gesagt, hey, kann ich für dich beten? Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der heute noch wirkt und der auch Ruhe schenken kann. Und dann hat sie gesagt, ja, gerne. Und ich durfte für sie beten und Amen. Amen gesagt, nichts Besonderes passiert. Ich habe auch nichts jetzt Besonderes gefühlt oder keine Ahnung was. Am nächsten Morgen steht sie vor mir und sagt, Silas, ich habe noch nie so eine Ruhe empfunden vor einer Prüfung. Und es war für mich... Und es war für mich, ist es im Nachhinein so ein Zeugnis, weil der Geist Gottes, ja, er ist deine Kraftquelle und er wird dir Kraft schenken und dich zum Leben führen, aber es bleibt nicht da stehen, sondern der Geist Gottes möchte dich darüber hinaus auch gebrauchen für andere Menschen, für die zerbrochene Welt. Er möchte, dass du später zu den Menschen hingehst, die im Leid sind, die Menschen, die die Liebe Gottes nicht kennen, die vielleicht in Situationen sind, die wirklich nicht einfach sind. Dazu möchte dich der Geist Gottes gebrauchen. Aber wenn wir es nicht schaffen, unseren Fokus von etwas, das Versagen bedeutet, Angst bedeutet, wegzurichten auf Gott, dann werden wir wahrscheinlich nicht dorthin kommen, dass der Geist Gottes uns im Nachhinein dann gebrauchen kann für andere Menschen. Und deswegen will ich dir Mut machen, mache Lobpreis und anbete. In Momenten, wo du nicht mehr kannst, und ich weiß, dass es manchmal hart sein kann und dass wir manchmal Wüsten in unserem Leben erleben, wo wir sagen, puh, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, dann will ich dich ermutigen, etabliere Lobpreis und Gebet. Und wir wissen es auch, Paulus im Gefängnis mit Silas, sie waren in Ketten und als sie angefangen haben, Gott zu loben, dann sind die Ketten zerfallen und zerbrochen und sie waren frei. Yes, und der 5. und letzte Punkt, Tipp, den ich euch mitgeben will, geh auf deine Knie. Gib dich Gott hin. Das ist alles, was es braucht. So, du musst nicht irgendwas Besonderes tun, sondern Gott sieht dein Herz und er möchte dein Herz voll und ganz. Und wenn du auf die Knie gehst und sagst, Gott, ich gebe mich dir hin, Heiliger Geist, ich möchte dich kennenlernen, dann wird er dir begegnen. Und weißt du, was dann passiert? Dann fangen wir an, in der Kraft des Geistes Gottes zu leben und zu wandeln. Und ich finde es so interessant, Paulus war ja ein krasser Typ und er war mit dem Geist Gottes erfüllt. Und die Gegenwart des Herrn, du kannst dich danach sehen, dass sie zunimmt in deinem Leben. So, dass wir glauben, das ist eine Lüge, dass wenn wir uns mit Gott beschäftigen, wenn wir ins Gebet gehen und es wird nichts passieren, ich werde nicht wachsen, das stimmt nicht. So, wenn du dein Leben, wenn Gott dich heiligen darf, wenn du sagst, Gott, ich möchte Sünde aus meinem Leben schaffen, alles, was nicht zu dir gehört, dann wird der Geist Gottes auf deinem Leben zunehmen. Und wisst ihr, wieso ich das sage? Weil wir es an Paulus sehen. Und das finde ich so krass. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 11 bis 12, da steht, Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, ich glaube in der anderen Übersetzung heißt es auch schweißdurchdrungene Kleider, lecker. Wenn man diese den Kranken auflegte, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese aus ihnen aus. Und wieso war das so? Weil Paulus ein hingegebenes Herz hatte, weil Paulus gesagt hat, Geist Gottes, alles, was nicht zu dir gehört, alles, was dich betrübt, was dich hindert, in meinem Leben Wohnung zu nehmen, das möchte ich ausräumen. Und das war die Folge davon, dass Gottes Gegenwart auf Paulus Leben so stark war, dass allein Kleidungsstücke Heilung hervorgerufen haben. Und es fordert mich heraus, mein Leben zu überdenken. Mein Leben zu überdenken. Und wir kennen es auch von Jesus mit der Blut, mit der Frau, die Blutung hat. Die Frau kommt nur in die Gegenwart Jesu, berührt seinen Mantel und sie wird geheilt. So, Gottes Gegenwart war auf Jesus seinem Leben. Er war Gottes Sohn, aber auf Paulus seinem Leben auch. So, wir sehen hier, es ist möglich. Wir müssen dem Heiligen Geist nur Wohnung in uns bereiten und wir lesen es auch im Wort, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, sodass Menschen in unserem Umfeld die Kraft Gottes erleben. Und Wilfried hat es auch vor ein paar Wochen gesagt über Reinhard Bonnke, du kannst gerne in die Predigt reinhören über unsere Webseite czbs.info, da sind alle Predigten. Vor ein paar Wochen hat Wilfried gesagt über Reinhard Bonnke die Story, dass jemand zu Reinhard Bonnke gesagt hat, I can see Jesus in your eyes, ohne dass er ihn predigen gehört hat oder sonst irgendwas von ihm wusste. Und das ist was, was mir zeigt, der Geist Gottes, der kann auf meinem Leben ruhen und es hat eine Auswirkung auf die Menschen in meinem Umfeld. So will ich dich wirklich ermutigen, dich danach zu sehen, dass die Gegenwart Gottes auf deinem Leben zunimmt. Und wisst ihr, das bewirkt allein der Geist Gottes in unserem Leben. Und für jeden von uns steht dieses Angebot offen durch den Tod Jesu am Kreuz, durch sein Blut, für jeden von uns. Wir müssen nur anfangen, Dinge in unserem Leben, die uns hindern, auszuräumen, die den Geist Gottes auch betrüben und dem Geist Gottes missfallen. Weil wisst ihr, Satan möchte nicht, dass du dein volles Potenzial ausschöpfst. Er möchte nicht, dass du in der Kraft des Geistes lebst. Und er möchte nicht, vor allem nicht möchte er, dass du Menschen zu Jesus führst. Und er möchte auch nicht, dass der Geist Gottes durch dich Wunder und Zeichen bewirkt. Das ist was Satan nicht möchte. Und deswegen will ich dich ermutigen, wenn du den Heiligen Geist besser kennenlernen willst, dann gib dich ihm hin und sag ihm auch, ich gebe dir mein ganzes Leben, alle Bereiche, alles, was dazugehört, mein ganzes Leben. Und zeig du mir auch, wo ich vielleicht Sünde noch in meinem Leben habe, wo ich Dinge habe, die dir missfallen, wo du sagst, das ist nicht das entspricht nicht der Identität Gottes. Wisst ihr, weil dann weißt du auch, woher deine Kraft kommt. Und dann weißt du auch, wo du hin musst in Wüstenzeiten. Und wir lesen die Parallelstelle jetzt noch zum Ende in Jeremia 17, Vers 5 bis 8. Das Lobpreisteam darf auch gerne schon dann nach vorne kommen. Das ist die Parallelstelle zum Psalm 1, den wir vorhin am Anfang gelesen haben. So spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Und jetzt kommt's, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Das ist das, was wir vorher auch gelesen haben. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Und ich will dich heute Morgen fragen, befindest du dich gerade in der Wüstenzeit? Wenn wir mit Gott unterwegs sind, bedeutet das nicht, dass es immer alles Highlife ist und dass es uns immer gut geht und dass wir immer gesund sind. Das ist nicht, was Jesus uns verspricht. Wir sehen es im Neuen Testament oft, dass Menschen für Gottes Namen, für Jesus leiden mussten. Und dass es ein hingegebenes Herz gebraucht hat. Und wir lesen es hier auch in Jeremia. Glühende Hitze, monatelange Trockenheit. Wisst ihr, es gibt Phasen in unserem Leben, das ist einfach Wüste und trocken. Da fühlst du dich, es fühlt sich an, wie wenn du Staub in deinem Mund hast. Ich habe so Zeiten erlebt, in meinem Studium am Anfang, ich habe so Zeiten erlebt, nach meinem Studium, als ich eine Zeit lang arbeitslos war. Und ich weiß, das ist hart, aber ich will dich ermutigen, in dieser Zeit versuchen, okay? Nicht auf deine Umstände zu schauen, sondern deinen Blick auf Gott zu richten. Und dann wird er was Gutes draus machen. Und dann werden wir Trockenheit erleben und in Wüstenzeiten unterwegs sein. Aber wir werden trotzdem Frucht bringen. Und ich weiß nicht, was deine Wüste vielleicht momentan ist, wie sie heißt. Vielleicht heißt sie Krankheit, vielleicht heißt sie alltägliche Sorgen, vielleicht ist es dein Job oder auch kein Job, weil du keinen hast. Vielleicht ist es ein Partner, vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht ist es aber auch deine persönliche Berufung. Und ich will dir Mut machen, schau auf Gott und gib dem Heiligen Geist dich ganz hin. Weil wir lesen in Jesaja 43, Vers 19, Altes Testament, das gilt aber noch für uns. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch deine Wüste. So Gott spricht dir zu, er bahnt einen Weg durch deine Wüste. Wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt und dich Gott ganz hingibst, dann verspricht er dir, er wird einen Weg durch deine Wüste hindurch bahnen. Und er verspricht uns auch, ich lasse Flüsse in der Einöde entstehen. So dort, wo du am Ende bist, so dort, wo du nicht mehr kannst, wo du vielleicht auch monatelang mitkämpfst, jahrelang mitkämpfst. Ich mach dir Mut, vertraue auf den Geist Gottes und gib dich wieder ganz neu hin. Du brauchst es immer wieder. Das ist nicht eine Entscheidung, sondern das ist eine tägliche Entscheidung, wo du sagst, Geist Gottes, ich öffne mich dir. Und auch wenn ich Zeiten habe, die ich nicht verstehe, wenn ich vielleicht in Krankheit lebe, ich verstehe nicht, wieso du mich heilst. Ich vertraue dir und ich glaube dir, weil du in deinem Wort es uns verheißen hast und weil wir in deinem Wort es so oft sehen konnten. Und ich sag dir, wenn du das tust, dann Gott wird Frucht entstehen lassen in deinem Leben und die Blätter werden trotzdem noch grün sein, auch wenn Wüste und Zeiten der Hitze da sein werden. Und ich will dir wirklich zusprechen, Gott wird einen Weg durch deine Wüste bahnen. Er wird Flüsse in deine Einöde entstehen lassen. Gott verheißt uns, wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, werden wir diese Wüstezeit überstehen und Wunderbares wird daraus hervorgehen. Und ich ermutige dich, gib dich dem Geist Gottes hin. Öffne dein Herz, schaffe Raum für den Heiligen Geist. Und es ist nicht irgendwas, was irgendwie total abgefahren ist. Das ist die Realität und die Normalität, dass wir uns dem Geist Gottes öffnen und er in unser Leben sprechen will und wirken möchte. Bereite ihm eine Wohnung in dir und du darfst dich danach sehnen, dass Gottes Gegenwart auf deinem Leben zunimmt und dass Menschen in deinem Umfeld, nur wenn sie schon in deine Nähe kommen, spüren, da ist was anders. Dass sie die Liebe Gottes erfahren und dass sie auch Heilung an Körper, Seele und Geist erfahren. Und davon bin ich fest überzeugt und danach sehne ich mich. Und lass uns zusammen aufstehen, wenn ihr wollt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt diesen Drang hast in deinem Herzen, dass du sagst, ich möchte mein Herz aufgeben, aufmachen und auch aufgeben und den Geist Gottes hineinlassen, dann will ich dich ermutigen, tu es jetzt. Und wir werden gleich dafür beten. Du musst auch nicht irgendwie dich melden oder so, sondern mach einfach dein Herz auf. Einmal, wenn du den Geist Gottes noch nicht erlebt hast in deinem Leben, dann ermutige ich dich, mach jetzt dein Herz auf. Wenn du in Zeiten der Wüste bist und du weißt, du bist mit dem Geist Gottes unterwegs, dann ermutige ich dich, mach dein Herz auf und lade den Geist Gottes neu ein. Lass uns jetzt gemeinsam dafür beten. Gott, du bist ein Gott der Wunder. Du bist real, du bist lebendig und du bist erlebbar. Du bist erfahrbar und du bist spürbar. Und Geist Gottes, wir wollen mehr von dir. Wir wollen dich erkennen, wie du bist. Wir wollen unsere Vergangenheit, vielleicht auch Erfahrungen, wollen wir ablegen. Und Herr, du siehst jeden Einzelnen, der sein Herz aufgemacht hat heute Morgen, der sein Herz geöffnet hat und gesagt hat, Geist Gottes, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich erleben und ich möchte sehen, wie du wirklich bist. Und Gott, ich bitte dich darum, dass du jetzt kommst mit deinem Geist und in diesen Herzen Einzug nimmst, Herr. Ich bete, dass da jetzt eine Begegnung stattfindet. Heiliger Geist, dass du diese Herzen berührst, dass du dich offenbarst, wie du wirklich bist. Geist Gottes, komm, komm in diese Herzen. Wir laden dich ein. Wir haben unsere Herzen auf für dich und erwarten, dass du kommst, weil wir dich lieben und weil wir dich ehren. Und Gott, ich bete auch für die Menschen, die in Wüstenzeiten sind, die mit dir, Geist Gottes, unterwegs sind, die vielleicht auch ihr Leben lang schon mit dir unterwegs sind, Herr. Und ich bete dort, wo Wüsten sind, dort, wo Krankheit ist, dort, wo Depression ist, dort, wo Angst ist, Stress, Herr. Ich bete, Geist Gottes, wenn sich diese Herzen dir jetzt geöffnet haben, dass du sie neu stärkst mit Kraft und Zuversicht, dass sie sehen können im geistigen Auge, was auf sie wartet, dass sie sich nicht von diesen Umständen dieser Welt blenden lassen, sondern dass du neue Kraft schenkst, Herr, und dass du auch Heilung hineinbringen möchtest, Vater. Und ich bete dort, wo das jetzt ist, dass du das tust, Herr, dass du mit deinem Geist kommst, Dinge erneuerst, unser Herz erneuerst, auch Menschen heilen möchtest jetzt in diesem Moment, in diesem Augenblick. Und auch wenn nicht, Vater, vertrauen wir dir, dass du was da Gutes daraus hervorgehen lässt, Herr. Und Geist Gottes, ich bete, komm mit Kraft, komm mit Feuer, brenn die Dinge in unseren Herzen aus, die nicht dir gefallen, die dir missfallen, die dich betrüben, Geist Gottes. Wir beten, brenn diese Dinge in unseren Herzen aus und wir wollen es ablegen vor deinen Thron und möchten empfangen von dir, Geist Gottes. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Vater im Himmel. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Du bist ein dreieiniger Gott. Und das bezeugen wir an diesem Morgen, dass das wahr ist, was wir in deinem Wort lesen und dass wir das glauben und dass du wirken möchtest in unser Leben hinein. Und wir öffnen unser Herz, gebrauch du uns. Und ich bete, dass die nächsten Wochen, wenn wir das wirklich wollen von unserem Herzen und du dein Herz aufgemacht hast, ich bete, dass der Geist Gottes dir neue Vision schenkt in deinem Leben, dass der Geist Gottes Dinge bewirkt in deinem Leben, die du davor noch nie gesehen hast. Ich bete, dass der Geist Gottes in dir das bewirkt, dass du die Furcht vor dem Menschen, dass es dich verlässt, dass du nicht mehr Angst hast, auf Menschen zuzugehen und das Wort Gottes zu verkündigen. Ich bete, dass der Geist Gottes das heute Morgen in dir und in mir tut, dass wir sehen dürfen, die Frucht, was daraus hervorgehen wird, in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz, dass wir das erleben, was der Geist Gottes tun möchte. Herr, wir legen unsere Furcht ab und geben uns dir ganz hin. Wir möchten uns nicht von diesen Dingen dieser Welt blenden lassen. Wir möchten nicht in Furcht und in Angst wandeln, sondern wir möchten wandeln in Freiheit. Und wir möchten mit dir wandeln, Heiliger Geist. Und du kannst es bewirken und dafür sind wir dankbar. Dich erheben und dich preisen wir, Jesus. Du bist gut. Amen.